Ich finde es ja schön, dass ihr schon so viel gelacht habt. Bei mir habt ihr wahrscheinlich nichts mehr zu lachen. Jetzt noch einmal, das ist ja wunderbar. Es entspannt mich dann, so gute Menschen zu haben, die euch zum Lachen bringen. Das finde ich richtig gut. So viele tiefsinnige, gute Gedanken auch bei den Zeugnissen oder Erfahrungen, Lebensberichten, die wir jetzt gehört haben. Richtig, richtig stark. Ja, das Wunder von Ostern, und das ist etwas ganz Persönliches. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass jeder von euch so eine ganz persönliche Begegnung, Berührung, Erfahrung mit Jesus Christus macht. Denn wenn er auferstanden ist und lebt, dann ist doch ganz klar, dass wir ihm heute Morgen begegnen und begegnen können. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Das ist nicht eine Exklusivsache für ein paar, sondern für jeden Einzelnen. Das wünsche ich mir. Ostern. Als Kind, da war Ostern immer der Osterhase und die Ostereier suchen. Und die Frage ist das denn jetzt alles bei Ostern, dass wir da mal auf die Suche gehen? Es ist ja auch was Spannendes bei diesem Gedanken, ich gehe auf die Suche und ich suche etwas. Und zu dieser Suche, ja, will ich uns einladen, heute Morgen ein Stück für dich selber neu zu suchen, was bedeutet Ostern eigentlich für mich? Und da merken wir mit dem Osterhasen und den Ostereiern, da ist nicht alles gesagt. Und gleichzeitig steckt dahinter ja auch eine Botschaft. Der Hase, so ein Zeichen für Fruchtbarkeit, also das Leben sich multipliziert in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit. Das hat ja auch was mit Ostern und dem Leben zu tun. Und das Ei, da ist außen so eine harte Schale und da drin ist eigentlich Leben verborgen. Und von der Seite durchaus, ja natürlich auch zwei Bilder, die auch eine gewisse Parallele zu den Osterereignissen auch uns bringen. Osterspaziergänge oder Osterausflüge sind ja auch etwas Besonderes. Wir haben das nicht, weiß nicht, was wir heute Nachmittag machen, soweit haben Brigitte und ich noch nicht geplant. Also sind noch ein bisschen planlos. Jetzt wissen wir mal, was jetzt kommt und dann essen wir mit euch noch ein paar gute Cupcakes und trinken einen Kaffee und reden gut und dann schauen wir, was kommt. Also wir sind ohne Plan. Aber am Freitag hatten wir, nachdem wir morgens war ich in Speyer zum Predigtdienst und dann hatten wir nachmittags Zeit und wir haben keinen Spaziergang gemacht, wir haben das Rad genommen, da kommt man ein bisschen weiter. Und es war genial. Auf einmal sage ich, Brigitte, ich höre den Kuckuck. Habt ihr ihn schon gehört, das Jahr? Ich habe ihn am Freitag gehört, habe ihn gestern Morgen beim Joggen gehört. Ja, ich muss gar nicht weit gehen, dann höre ich den Kuckuck. Und dann sind wir da gerade so durch die Queichwiesen und so weiter. Und plötzlich habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Da waren 20 Störche auf der Wiese. Also ich habe sie nicht gezählt, aber ich hätte gesagt, das waren 20. Vielleicht, wenn ich gezählt hätte, wären es vielleicht sogar 21 gewesen. Aber geschätzt mal 20 Störche. Und da erinnere ich mich als Kind daran, der Papa hat erzählt, da gab es die Klosterkirche, da oben war ein Nest, aber da war nie ein Storch drin. Und da hat er mir erzählt von den Störchen. Und es gab in meinem Leben immer so eine Sehnsucht, ich will mal mehr Störche sehen. Und jetzt sind wir in die Pfalz gekommen. Und was begegne ich da? Nicht nur einem, nicht nur zwei, sondern recht vielen. Ja, wunderbar, richtig schön. Osterspaziergänge. Ich liebe ein Zitat, das ihr vielleicht schon mal gehört habt von mir, aber ich finde es genial. Es hat mit Ostern und Osterspaziergänge zu tun. Eberhard Jüngel, er hat mal folgenden Spruch dazu gesagt. Das unterscheidet Ostern von einem Osterspaziergang. Spaziergänge ändern nichts. Sie enden in der Regel genau da, wo sie anfingen. Ostern hingegen ist ein Aufbruch ohne Ende. Ich liebe diesen Gedanken. Aufbruch ohne Ende. Ja, an Ostern liegen Tod und Leben so nah beieinander. Das Begrabensein und das Auferstehen. Ostern ist eine Einladung zu einem neuen Anfang. Heraus aus Trostlosigkeit, heraus aus Verzweiflung, heraus aus der Schuld und Aufbrechen in das Leben, das Jesus Christus uns schenkt. Kreuz und Auferstehung sind zentrale Elemente. Sie sind das Fundament unseres Glaubens. Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. das scheinbar Unsinnige, Jesus der Gekreuzigte und das kaum Fassbare, Jesus ist auferstanden, wird er zum Ort des Lebens und der Hoffnung. Paulus schreibt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, also die nicht darauf achten, die sich nicht davon gefangen nehmen lassen, ist es etwas völlig Unsinniges. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Miracles, Wunder passieren, wenn das der Inbegriff der Kraft Gottes ist. Wenn das Kreuz aus der Mitte und die Auferstehung weggelassen wird, dann ist das Christsein nicht mehr als eine gute menschliche Tugend, wo ich versuche, so einigermaßen ein gutes Leben zu führen. Und Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Es wäre also besser, ich würde dann aufhören heute Morgen. Es ist sinnlos, sagt er, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ja, wenn alles zerbricht, was bleibt dann noch? Die Bilder von Montagabend haben viele gesehen. Notre Dame, die große Kathedrale. 2016 war ich im Oktober mit Katrin, unserer Tochter, dort gewesen in Paris. Und natürlich haben wir auch Notre Dame besucht. Und das Erstaunliche ist, wenn alles zerbricht, was bleibt? Das Kreuz. Vielleicht habt ihr dieses Bild auch gesehen. Mitten in den Trümmern, wenn alles zerstört ist, da leuchtete trotzdem noch das Kreuz. Und da merken wir im Grunde in so einer Symbolik eigentlich eine ganz, ganz tiefe Botschaft. Wenn in unserem Leben alle Dinge, Dinge, die uns so wichtig waren, und das ist ja ein enormer Schock, was da passiert ist, nicht nur für die Franzosen, so ein echtes Kulturerbe von Jahrhunderten. Und mitten in der Zerstörung leuchtet das Kreuz. Und Kreuz hat immer etwas mitten im Tod mit dem Leben zu tun. Und deshalb ist die Auferstehung und das Kreuz so elementar wichtig. Diese beiden Elemente, sie gehören zentral zu Jesus Christus dazu. Und wenn es dunkel wird, auch in deinem Leben, wenn du denkst, da zerbrechen Dinge, dann wünsche ich dir diese Hoffnung, diesen Blick hin auf das Kreuz, das aufleuchtet mitten im größten Chaos, mitten in der größten Zerstörung des Lebens. Und im Grunde, das ist, was Ostern uns vermittelt. Und der Text heute Morgen, wir sind ja im Markus-Evangelium, der Text für die heutige Predigt, der steht in Markus 16. Das ist das Kapitel, wo Markus über die Auferstehung berichtet. Und ich lese uns die ersten 8 Verse. Als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Soweit mal der Bericht. Bleiben wir gerade mal bei dieser Spannung stehen, an der dieser Text zunächst mal endet in Vers 8. Und Markus will uns damit etwas deutlich machen. Er will uns das eine vermitteln, dass die Jüngerinnen und Jünger nicht damit gerechnet haben, dass Jesus Christus auferstehen wird. Also will uns verdeutlichen, das waren jetzt nicht Menschen, die in dieser Erwartung ja ohnehin lebten, Jesus steht auf und dann haben sie sich das irgendwie zusammengedichtet, nachdem es nicht passiert ist. Nein, die Evangeliumschreiber, sie zeigen uns alle das eine, dass sie gar nicht damit gerechnet haben. Ihr Tagesprogramm, ihr Ablauf, ihre Gedanken waren völlig andere. Markus zeichnet diesen großen Kontrast sehr deutlich in dem, was er hier beschreibt. Und da merken wir, sie hatten sich etwas vorgenommen, aber mit nicht einem kleinen Gedanken daran gedacht, dass Jesus denn auferstanden wäre. Markus ist ja das kürzeste Evangelium. Markus, er schreibt nicht den Menschen, die einen großen Hintergrund vom Alten Testament haben, wie zum Beispiel Matthäus, sondern Markus, er schreibt eigentlich ein kurzes Drehbuch für Menschen, die Ereignisse, die etwas erleben wollen. Und deshalb ist es auch das kürzeste Evangelium. Und so kommt er immer recht schnell auch zur Sache. Und trotzdem ist es interessant und für mich bezeichnet, dass gerade im Kontext der Kreuzigung und der Auferstehung Markus uns hineinblicken lässt, dass es da Menschen gab, die Jesus begegnet sind. Zum einen am Kreuz, zum anderen auch hier in der Auferstehung. Einzelne Menschen. Hier wird gerade der Fokus auf die Frauen gerichtet. Und da merken wir, es geht immer um Begegnungen. Wenn es um Jesus geht und im Glauben geht, dann geht es um Begegnungen. Und es geht auch heute Morgen um eine ganz persönliche Begegnung von dir mit Jesus. Denn das ist, was das Leben verändert hat. Zum Beispiel ein Simon von Kyrene. Und da ist der Markus total für mich interessant. Er erzählt, der hat noch zwei Söhne, nämlich den Rufus und den Alexander. Das berichtet uns nur Markus. Und warum berichtet er das? Als er nämlich viele Jahre später dieses Evangelium schrieb, da müssen diese zwei Persönlichkeiten eine Rolle gespielt haben, nämlich in dieser frühen Gemeinde. Und Paulus schreibt auch an die Römer im letzten Kapitel, grüßt mir auch Rufus und auch seine Mutter. Und da merken wir, der Glaube, das, was der Simon dort erlebt hat, als er so unvermittelt am Kreuz plötzlich helfen musste, das hat nicht nur sein Leben verändert, sondern das Leben seiner ganzen Familie verändert. Und so auch bei diesen Frauen. Sie werden namentlich erwähnt. Sie waren am Kreuz und sie sind auch hier wieder an der Auferstehung. Und dann merken wir, es hat immer etwas mit Menschen zu tun. Und Markus, der sonst sehr kurz ist, ihm ist es wichtig, genau diese Leute zu betonen, weil es das eine bezeugt, Menschen sind Jesus Christus begegnet am Kreuz, aber sie sind auch dem Auferstandenen begegnet. Die Frauen waren also am Kreuz gewesen, das können wir nachlesen. Sie hatten alles mit angesehen und sie hatten auch noch gesehen, wo der Leichnam, wo Jesus hingelegt wurde. Jetzt nach dem Sabbat kauften sie wohlriechende Öle, um den Körper, den toten Körper von Jesus zu salben. Alles, was sie noch tun wollten, war ihm ein würdiges Begräbnis zu geben, dass nicht der Leichengeruch stärker ist als irgendein anderer wohlriechender Geruch. Und letzten Sonntag haben wir über die Salbung der Frau gesprochen, die Jesus gesalbt hat. Und wir haben da festgestellt, dass solche Öle unwahrscheinlich kostbar waren. Also sie hatten wahrscheinlich alles, was sie noch hatten, investiert. Aber mit alles, was sie rechneten, war nur ein toter Körper. Das war ihre Erwartung, nicht mehr. Sie fragen sich noch, wie wird denn das alles jetzt passieren? Da ist ein Stein, wie kommen wir denn da hinein? Vielleicht dachten sie ja, die Soldaten sind vielleicht uns so freundlich und öffnen das Grab für uns, weil was soll denn schon passieren, wenn da ein Toter drin liegt? Und dann kommen sie dahin und sie sehen, der Stein ist weggerollt. Sie gehen hinein. Und da sehen sie einen jungen Mann im weißen Gewand, ein Engel, ein Bote aus der Himmelswelt. Und er bringt ihnen den Ostergruß, der für die Christenheit seither zum Bekenntnis dieses Auferstehungsglaubens geworden ist. Ihr braucht euch nicht zu erstrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Auferstanden, er ist nicht hier. Das überstieg die Vorstellungen dieser Frauen. Und ganz oft übersteigt es ja auch unsere Vorstellungen. Und wenn du in einer Vorstellung bist, wo Jesus noch nicht diesen Platz hat, dass er am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist, dann muss ich dir sagen, Jesus ist nicht da. Er ist bei dir, aber er will, dass du an diesen Punkt, an diesen Moment kommst, wo du genau begreifst, was er für dich getan hat. Wenn wir Jesus bei den Toten suchen, werden wir ihm nicht begegnen können. Und das war die Botschaft, die der Engel verkündigt hat von diesem Wunder. Und da merken wir, diese Frauen, die waren jetzt auch noch nicht dabei, dass sie gesagt haben, ach ja, wunderbar, das hat er doch gesagt, ja, jetzt sind wir aber getröstet. Nee, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben immer noch nicht begreifen können, dass hier Auferstehung passiert ist. Das konnten sie nicht begreifen. Im Text lesen wir sehr deutlich, sie waren ungläubig. Sie waren so erschrocken über dem Ganzen, sie wussten gar nicht, was sie jetzt damit anfangen sollten. Und so endet mal Markus in seiner ursprünglichen, nee, nicht in seiner ursprünglichen Fassung, aber so wie er mal von der Überlieferung wir ihn haben. Denn wer ab Vers 9 liest, der merkt, da gab es jetzt einen kleinen Sprung. Und interessant ist so, die Textüberlieferung, wahrscheinlich ist der ursprüngliche Markus-Schluss, das ist so die letzte Seite, die ist vielleicht irgendwann mal verloren gegangen. Und deshalb endet Markus in seiner eigentlichen Fassung in so einer Dramatik. Und dass die Osterereignisse weitergegangen sind, dass die Frauen Jesus begegnet sind und nicht nur die Frauen, sondern auch die Jünger, das erzählen uns ja all die anderen Evangelien. Und so lesen wir dann auch in einer Zusammenfassung, gerade auch ab Vers 9, dann von diesen Ereignissen. Aber bleiben wir mal da und nehmen wahr, allein, dass jemand sagt, Jesus ist auferstanden, dass und selbst als es ein Bote Gottes war, das reicht den Frauen noch nicht zu glauben. Was verändert das Leben der Frauen? Wenn wir weiterlesen in Markus und wenn wir es in den anderen Evangelien lesen, dann merken wir ja die Ereignisse am Ostermorgen. Wer da gerne mal eine Chronologie will, ich habe eine zu Hause, falls ihr die noch nicht habt. Weil es ist ja spannend, wie bringen wir denn die Berichte, denn die unterschiedlichen zusammen, die ja alle viel Parallelen und doch auch spannend sind, sie zusammenzufügen, wie so ein Puzzle, das dann ineinander geht. Die Frauen machen sich am Morgen auf zum Grab. Und Maria von Magdala, sie ist noch ein bisschen schneller als die anderen Frauen. Sie kommt als allererste zum Grab. Und sie sieht, das Grab ist leer, sie hört die Botschaft und sie geht weiter. Ihr begegnet Jesus als allererste, das lesen wir in Johannes Kapitel 20. Die anderen Frauen, davon berichtet uns jetzt auch Markus, sie begegnen dem Engel, sie sind ungläubig, sie gehen von dieser Stelle und auch Jesus begegnet diesen Frauen. Die anderen Evangelien zeigen das. Und ihr Glaube wird erst da geweckt, wo sie Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnen. Keiner, nicht einer der Jünger und Jüngerinnen glaubt hier an die Auferstehung, nur weil es einer erzählt hatte. Diese erste Generation der Zeugen, sie glaubten, weil sie Jesus Christus begegnet waren. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, das Paulus dann auch im 1. Korinther Kapitel 15, ist ein ganzes Kapitel, wo er über die Auferstehung schreibt, da redet er von allen, die Jesus begegnet sind, von 500 auf einmal. Und er sagt, das sind Zeitzeugen, die sind heute noch unter uns. Und da merken wir, für die erste Generation war es elementar wichtig, diese Begegnung mit Jesus Christus nicht nur am Kreuz, sondern auch mit dem Auferstandenen zu haben. Jetzt leben wir natürlich viele Jahrhunderte später, sagst du, Mann, Pech gehabt. Aber wenn wir mal zurückblenden, dann ist es doch auch eine ganz starke Botschaft oder eine ganz starke Bestätigung dessen, dass all diese Menschen, sie waren Jesus dem Auferstandenen begegnet. Und ihr Leben wurde dadurch verändert, dass sie eine persönliche Begegnung mit Jesus hatten. Und diese persönliche Begegnung ist entscheidend. Jesus lebt nicht nur in den Erinnerungen der Jünger weiter. Es ist auch nicht nur ein Geist eines Toten, der ihnen begegnet, sondern die Osterbotschaft ist, Jesus Christus ist auferstanden. Und was haben wir geantwortet? Er ist wahrhaftig oder leibhaftig auferstanden. Das ist die Osterbotschaft. Leibhaftig. Sein neuer Leib hatte offensichtlich Ähnlichkeit mit dem irdischen Leib, aber es gab auch einige wesentliche Unterschiede. Er konnte durch verschlossene Türen gehen, war keiner irdischen Bedingung in der Weise unterworfen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das Wunder von Ostern ist nicht nur die Auferstehung von Jesus, das ist das Zentrale und Begeisternde und gleichzeitig entscheidend und wichtig ist, dass wir ganz persönlich Jesus begegnen. Und Jesus begegnet Menschen und sie wurden völlig verändert. Ihr Unglaube veränderte sich in Glauben. Was ist weiter wichtig? Also das Erste, die persönliche Begegnung. Auch heute Morgen geht es um diesen, dass du sagst, Jesus, wenn du lebst, wenn das wirklich wahr ist, dass du lebst, dann kann ich dir begegnen. Und das ist eigentlich so diese Herausforderung, wo suchen wir Jesus? Bei den Toten oder bei den Lebenden? Und wenn wir ihn als den Lebendigen suchen, ich bin davon überzeugt, dass wir ihm begegnen dürfen, dass wir auch da in unserem Leben entdecken, dass er lebt, so wie viele auch in unserer Mitte das schon auch bezeugen können. Durch die Auferstehung wird das Kreuz zu einem Siegeszeichen. Und da ist nochmal ein netter Gedanke hier im Markus-Evangelium, wo wir entdecken, dass selbst unser Versagen durch die Auferstehung in etwas Wunderbares, Triumphales verwandelt wird. Der Engel, was sagt er zu den Frauen? Er sagt zu ihnen, geht hin, sagt es seinen Jüngern und Petrus. Ist das nicht ein schöner Nebensatz? Sag es den Jüngern, da ist ja der Petrus dabei. Aber der Petrus brauchte eine Extra-Einladung, auch dem Petrus. Warum? Was war denn passiert? Der Petrus hatte so eine große Klappe, hat gesagt, Jesus, komme was wolle, ich werde dich nie im Stich lassen. Und wir wissen, er hat versagt. Er hat dreimal Jesus verleugnet, bis der Hahn krähte. Und wie schön ist es, dass hier die Botschaft nicht nur an die Jünger im Allgemeinen, sondern im Petrus im ganz Persönlichen. Das finde ich bezeichnend. Petrus, wir können neu anfangen. Petrus, es geht weiter. Es ist nicht das Ende. Es geht weiter. Die Auferstehung macht das Kreuz zu einem Siegeszeichen. Auch über den Verwürfnissen und den Versagen unseres Lebens. Und durch die Auferstehung wird es ratifiziert. Das Kreuz wird nur durch die Auferstehung zum größten Triumph für die Menschheit. Ohne die Auferstehung wäre alles eine Niederlage. Die Spötter und Kritiker am Kreuz, sie hätten Recht behalten. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Aber Jesus hat es ertragen. Er ist den schwersten Weg gegangen für uns, um dort Errettung und Erlösung für uns zu erreichen. Über Sünde, Tod, Hölle und Teufel hat er triumphiert. Und das macht die Auferstehung deutlich, weil nichts Jesus im Grab halten konnte. Stell dir da mal das vor. Das ist doch gewaltig. Und Jesus steht über allem. Er, der sein Leben hingegeben hat. Und an Ostern, da reden wir ja auch von den Osterlämmern. Und am Montagabend hatten wir Kleingruppe Offenbarung. Wir beschäftigen uns gerade mit dem letzten Buch der Bibel und das ist total spannend. Und das Lamm ist ja so ein Sinnbild dafür, für das sich opfern, das sich hingeben. Und Jesus, er wird bezeichnet als das Lamm, das sich für uns hingegeben hat. Aber nicht ein schwaches, hilfloses am Ende, sondern ein triumphales. Wenn du dann in die Offenbarung hineinschaust, im 5. Kapitel, da nimmst du wahr, Jesus Christus in diesem Bild des Lammes, er ist dort am Thron Gottes, er steht über allem. Würdig ist das Lamm, heißt es da, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmenden Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Ja, Jesus Christus auf dem Thron, siegreich triumphiert. Die Auferstehung ist das Zeichen des Triumphes. Und Jesu Auferstehung ist der Garant für ewiges Leben. Für dein und mein Leben, nicht nur in dieser Zeit, sondern über diese Zeit hinaus. Und wir Christen, wir glauben an das Leben. Wir glauben genau das, was Annette gesagt hat. Wir sind alle auf einer Straße, die tödlich endet. Aber Jesus, der Lebende, der Auferstandene, er kommt uns entgegen. Ich hatte am Montag eine Trauerfeier zu halten von einem Mann in Brigitte und meinem Alter. Und seine Lebensgeschichte, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, sein Vater Hausmeister in der Kirche, wo wir früher waren. Im Grunde, wenn immer er aus der Tür ging, war schon die Kirche da. Das war ihm alles ein bisschen zu eng. Irgendwann hat er Tschüss gesagt zu all dem. Hat eine liebe Frau gefunden, die haben geheiratet. Gott hat ihnen 3 Kinder geschenkt. Und irgendwann, seine Frau wollte mehr vom Glauben wissen, hat sich für Jesus Christus entschieden. Und sie hat über viele, viele Jahre für ihren Mann gebetet. Irgendwann sagt er dann, er geht mal wieder mit zum Glaubenskurs, würde er machen. Und dann war er so enttäuscht, dass die nicht gleich am Anfang dann einen Aufruf gemacht haben, wer will sein Leben denn Jesus anvertrauen. Er hat es getan, hat sein Leben konsequent vor 10 Jahren Jesus Christus anvertraut. Und für mich war das so eine berührende Geschichte, so jemand, der mal ganz weg war und dann wieder entdeckt, das ist für mich das Entscheidende. Und das Bewegende war, er hat vor 5 Jahren eigentlich eine Diagnose bekommen, dass er noch ein paar Monate lebt. Zu der Zeit habe ich ihm das Versprechen gegeben, dass ich ihn beerdigen werde, wenn er stirbt. Und jetzt eigentlich erst seit letzten Herbst war offensichtlich, es geht jetzt wirklich dem Ende zu. Aber wann immer ich ihn und seine Frau besucht habe, es war nicht Trostlosigkeit. Es war natürlich Trauer. Weil in dem Alter hat man normalerweise noch Jahre vor sich, mit Ende 50. Aber ich bin immer ermutigt von diesem Ort gegangen, weil in seinem Herzen war dieser feste Glaube an Jesus Christus, den Lebendigen. Und selbst wenn er stirbt, wird er leben. Und so hatten wir, ich würde mal sagen, in aller Trauer eine bewegende Trauerfeier, weil man einfach spürte, da war ein lebendiger Glaube vorhanden. Jesu Auferstehung ist der Garant für ewiges Leben. Wir sagen ja gerne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber für die Christen ist es etwas anderes. Die Hoffnung stirbt nie. Petrus schreibt, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesu Christi von den Toten. Und das Unvernünftigste, was du tun kannst, ist nicht zu glauben. Ich glaube wirklich, es ist das Unvernünftigste, nicht zu glauben. Und die Einladung heute Morgen an dich ist, Jesus Christus zu vertrauen, an ihn zu glauben. Hans-Joachim Eckstein, Professor für Neues Testament, er sagt, wenn ich selbst an die Wirklichkeit der Auferstehung glauben kann, liegt das nicht an meinem wissenschaftlichen Fleiß, sondern an Gottes Gnade und Berufung. Wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, sondern durch den Glauben zur Vernunft. Oft steht uns unser Verstand im Weg. Es war bei den Frauen nicht anders. Sie hatten ihr Programm und ihren Plan, die Jünger auch, wollten nur Abschied nehmen, alles vergessen, was da war, trauern. Und plötzlich begegnet ihnen Jesus. Und die herausfordernde Frage für uns ist ja, sind wir bereit, so diesen Schritt zu gehen und sagen, Jesus, wenn du lebst, dann kann ich dir begegnen. Selbst in meinen Fragen, selbst in meinen Zweifeln, ich kann dir begegnen. Retter dieser Welt. Dieses Lied haben wir schon gesungen heute Morgen. Wir wollen es noch einmal singen. Weil darum geht es an Ostern. Es geht um diesen Retter dieser Welt, der uns heute Morgen zuruft, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ja, wenn Christen sterben, dann sind sie zwar physisch tot, aber sie leben, leben mit Jesus. Was für eine Hoffnung, was für eine gewaltige Realität, diesem Retter zu begegnen. Auch heute Morgen kannst du ihm begegnen. Du darfst ihm ein Ja sagen in deinem Herzen. Du darfst es zu ihm sagen, auch wenn wir dieses Lied noch einmal miteinander bekennen und miteinander singen. Gott hat diese Welt so sehr geliebt. Das heißt, er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gab, damit du ihm begegnen kannst heute Morgen. Und egal, ob du glaubst oder noch nicht glaubst, du kannst heute Morgen als Glaubender einen Schritt zu Jesus tun und sagen, Jesus, ganz neu will ich deine Kraft der Auferstehung erleben. Oder du kannst als einer, der noch zagt und zweifelt, sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich anfangen, dir zu vertrauen. Ich will dir, dem Lebendigen, begegnen. Und wenn das ist, wahr ist, was Christen sagen, und davon bin ich mehr als überzeugt, das ist mein Leben, dann lohnt es sich, so diesen Schritt zu gehen, diesen Vertrauensschritt, zu sagen, Jesus, wenn du lebst, dann will ich dir begegnen. Und ich wünsche dir diesen Mut, gerade jetzt in deiner Situation zu erkennen, dass das Kreuz ist aufgerichtet in allem, was so chaotisch aussieht. Und es ist ein Inbegriff des Lebens, des Triumphs durch die Auferstehung von Jesu Christi. Er lebt und mit ihm leben wir.